Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Julius Stucke. Zu Gast ist
Martina Weihrauch. Sie leitet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Hallo, freue mich, dass Sie hier sind.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und zwar gerade nach so einer Woche wie dieser mit der rassistischen Gewalt in Hanau, aber auch mit weiteren Entwicklungen im ja ab und an fast schon etwas absurd wirkenden Thüringer Politikbetrieb, würde ich sagen, ist es gut, politische Bildung und die Expertise politischer Bildung hier zu haben. Wir sprechen gleich darüber, wie jetzt politisch auf Hanau reagiert wird. Ich wüsste vorher ganz gerne, wie, mit welchen ja, so ersten Reaktionen und Gedanken hat Sie denn diese Nachricht von Hanau, von dieser Gewalttat erwischt?
Tja, natürlich denkt man zuerst an die Opfer, was ich auch wichtig finde, dass da sofort dieser Fokus auf die Opfer gezogen wird. Und dann dachte ich als zweites an das Interview von Gideon Botsch in der PNN, im Tagesspiegel, einen Tag zuvor, der eben vor Rechtsterrorismus gewarnt hat. Und das hat mich schon wirklich sehr getroffen.
Martina Weihrauch, heute hier im Deutschlandfunk Kultur. Wie reagiert dieses Land politisch auf die Gewalttat von Hanau? Darüber will ich zuerst mit Martina Weihrauch sprechen. Sie leitet die Brandenburgische Landeszentrale für politische Bildung. Frau Weihrauch, sagen, was ist, wenn wir mal auf dieser Ebene bleiben, hat die Politik in diesem Fall etwas richtig gemacht, zum Beispiel auch Innenminister Seehofer mit eben dem klaren Benennen einer rassistischen und auch einer terroristischen Tat?
Ja, ich denke, das war richtig. Und da muss man auch sagen, hat sich Herr Seehofer ja auch sehr geändert. Denn wenn ich an seine Worte denke, die vor 5, 6 Jahren und auch in Vorbereitung der Bundestagswahl von ihm zu hören waren, war das ja eher eigentlich das Anheizen der Atmosphäre gegen Ausländer, gegen Zuwanderer, gegen Migranten. Und die Frage ist natürlich, ob das nicht auch er nicht dazu beigetragen hat, dass diese Atmosphäre entsteht. Diese Frage muss man ihm ganz klar stellen und ich denke, die muss man auch bejahen, so dass man sagen kann, okay, er hat jetzt Einsicht in die Situation, aber die Frage ist, ist es schon zu spät? Was muss jetzt getan werden?
Da ist man ja jetzt bei der politischen Frage, was man jetzt tut. Wir können ja mal einige Ideen von Horst Seehofer kurz hören.
Wir werden die Polizeipräsenz in ganz Deutschland erhöhen. Wir werden sensible Einrichtungen verstärkt überwachen, insbesondere auch Moscheen. Die genaue Analyse läuft mit den Bundesländern. Die Bundespolizei wird die Bundesländer unterstützen, wo sie kann, etwa mit Personal und Sachausstattung. Und wir werden eine hohe Präsenz der Bundespolizei an Bahnhöfen, Flughäfen und im grenznahen Raum gewährleisten.
Tja, Frau Weihrauch, wenn man mal im Kopf hat, was Sie gerade gesagt haben, vielleicht ist es schon zu spät, dann ist das, was eben jetzt politisch angekündigt wird, auch relativ wenig, oder?
Ja, zumal, ich bin ja viel in den sozialen Netzwerken unterwegs, ja, auch viele junge Leute sich aufbäumen und sagen, also diese Lichterketten, diese Trauerbekundung, das geht mir auf den Geist. Ich möchte einen wehrhaften Staat haben. Und da ist das, was Herr Seehofer gesagt hat, natürlich das eine. Aber es gibt natürlich auch noch Riesenberge abzuarbeiten, die praktisch sich angehäuft haben, wo man sagt, ich will, dass der Verfassungsschutz seinen Job macht. Ich will Razzien sehen. Ich will Verhaftungen sehen. Ich will die Öffnung der NSU-Akten. Wenn man sich überlegt, wir haben ja gerade in diesen ganzen Regionen auch lange Auseinandersetzungen mit NSU gehabt. Wir hatten parlamentarische Ausschüsse. Was sind denn da für Konsequenzen gezogen worden? Wir sehen einen Herrn Maaßen, der sozusagen ungehindert von 2012 bis 2018 der Chef des Bundesverfassungsschutzes sein konnte, der ja selber eigentlich die Saat in den Boden gepackt hat.
Und der jetzt mit der Werteunion ja quasi zu dem Rechtesten zählt, was die CDU zu bieten hat. Und vermutlich, also ohne jetzt die Vorgänge im Verfassungsschutz über diese 6 Jahre genau zu kennen, aber vermutlich ja auch Folgen hat, die auch wenn er da nicht mehr ist, da trotzdem noch nachwirken.
Es sind einfach rechte Leute in unsere Sicherheitsorgane gesickert. Ja, und hier und da kommt eben mal eins hoch. Aber ich denke, dass diese Grauzone da riesig ist. Und wir müssen uns jetzt erstmal dazu bekennen, dass die eine bestimmte Funktion haben und die müssen jetzt auch handeln.
Das heißt, politisch mehr tun als das, was gefordert ist. Ein bisschen mehr, wenn man so will, kommt als Forderung von den Grünen, die sagen, wir brauchen einen Krisenstab, einen Rassismusbeauftragten und schärfere Waffengesetze. Ich gestehe, ich war ein bisschen verwundert, weil ich geschworen hätte, es gibt einen Rassismusbeauftragten und dann feststellen musste, nein, offensichtlich nicht. Aber sind auch das dann nur Kleinigkeiten, wenn Sie sagen, es muss ganz breit aufgeräumt werden?
Ja, es sind Kleinigkeiten. Und deswegen, wir müssen jetzt den Tatsachen mal ins Auge schauen und sehen, dass wir einen wirklichen Masterplan brauchen, um auch die Demokratie zu retten. Denn der Punkt ist, dass alle Leute, die in diesen Strukturen momentan sind und die aktiv sind, die sind auch Anerkannte. Und das kann ich auch für mich und meine Kolleginnen und Kollegen sagen. Wir tun schon mehr, als wir eigentlich müssten, weil wir sehen, wie prekär die Situation ist. Aber wir brauchen jetzt auch eine Unterstützung, die tatkräftig ist, wo wir ein Konzept sehen. Ein Gesamtkonzept, was ineinander greift. Und dazu muss sich die Regierung und die Bundesregierung vor allen Dingen durchringen mit den Landesregierungen zusammen.
Martina Weihrauch, über die politische Diskussion nach Hanau und ja, wie gehört mit der Forderung, sich eben da zu einem Konzept, zu einem gesamten Konzept durchzuringen. Es klang im Prinzip jetzt ja schon an, dass das mehr ist als diese politische Diskussion. Deshalb wollen wir uns gleich auch nochmal gemeinsam anschauen, wie politische Bildung, das wofür Sie sich ja seit vielen Jahren einsetzen, helfen kann und was die Zivilgesellschaft, also wenn man so will, jede und jeder von uns auch tun kann. Frau Weihrauch, Sie haben sich über die Art, wie Sie Ihre Arbeit verstehen, ja auch vor einigen Jahren mal anfeinden lassen müssen von Alexander Gauland von der AfD. Sie hatten damals geschrieben, Sie schämen sich, dass in Sachsen Räume der dortigen Landeszentrale für politische Bildung für eine Pegida-Veranstaltung geöffnet wurden. Und weil Sie gesagt haben, geschrieben haben, Sie schämen sich, hat Gauland dann in einer Schärfe gesagt, man müsse Ihnen wohl mal politische Neutralität erklären. Jetzt sprechen wir ein paar Jahre später nach Hanau. Wie legen Sie Ihre Arbeit aus? Wie neutral kann die eigentlich sein? Wie neutral darf die eigentlich gerade sein?
Also ich bin Ihnen eigentlich sehr dankbar für diese Frage. Und zwar deswegen, weil ich qua Verfassung und auch qua brandenburgischer Verfassung verpflichtet bin, für eine offene, für eine demokratische, für eine antirassistische Gesellschaft zu streiten. Ich trete für die Grundwerte des Grundgesetzes ein und da kann ich nicht neutral sein. Das heißt, Neutralität ist falsch verstanden, wenn sie heißt, es ist mir alles scheißegal, was läuft. Ich mische mich da nicht ein, sondern ich habe den Auftrag, qua Verfassung, qua Organisationserlass für eine Demokratie zu streiten.
Gleichzeitig haben Sie in einem Interview auch gesagt, Sie würden es nicht als Ihre Aufgabe verstehen, den Leuten von oben herab quasi zu sagen, was richtig und als was falsch ist. Merken wir aber gerade, wir müssen das vielleicht ein bisschen mehr tun, auch in der politischen Bildung klar sagen, was falsch ist, welche Verantwortung jede und jeder hat, gegen Rassismus zu agieren.
Die erste Aussage hatte ich in dem Kontext gemacht, dass es wichtig ist, dass die Erkenntnis selber kommt und nicht qua Ordre de Mufti totalitär angeordnet wird, weil das nämlich nichts nutzt. Sondern der Punkt ist, dass es in den Köpfen der Menschen selbst die Erkenntnis reifen muss. Und das heißt, ich brauche eine Auseinandersetzung, ich brauche das Gespräch mit den Leuten und ich muss auch sehen, wie ich sozusagen zu Positivem im Sinne von einer weltoffenen demokratischen Gesellschaft komme. Und das müssen wir uns natürlich jetzt genau auch fragen, wenn wir wieder die aktuellen Situationen sehen. Ich finde, dass es wichtig ist, dass wir uns selbst an die Jacke fassen und fragen, was tun wir persönlich, um sozusagen diesen rassistischen Stereotypen, den Stereotypen von Ausgrenzung und von Hass, von Menschenfeindlichkeit Vorschub zu lassen.
Also jeder von uns. Ich meine, wir sitzen jetzt hier, finde, das gehört auch an der Stelle dazu, das dazu zu sagen. Wir sitzen hier als zwei weiße Menschen. Das heißt, wir können uns nicht anmaßen, Alltagsrassismus zu fühlen. Wir können uns nicht anmaßen, die Angst, die jetzt vielleicht manche nicht weiße Menschen haben, zu kennen. Aber wir gehören eben zu dem großen Teil der Gesellschaft, die bei sich selber schauen sollte. Was kann denn jede oder jeder von uns konkret tun? Kann man das so einfach sagen?
Also ich bin, doch, das kann man einfach sagen, ich bin also Christian Bangel von der Zeit sehr dankbar, dass er gerade einen aktuellen Beitrag heute geschrieben hat zum bedingungslosen Zuhören der Menschen, die ja auch Staatsbürger in Deutschland oft sind, die aber nicht wegrennen können, weil sie nicht weiß sind, sondern sichtbar sozusagen andere Ursprünge in ihren Wurzeln haben. Und ich finde wichtig, dass wir uns fragen, zum Beispiel in der Schule, sollten wir Weiße sagen, oh Gott, in diese Schule können wir unsere Kinder nicht schicken, weil da sind so viele Kinder mit ausländischen Wurzeln drin, oder sagen, das ist Teil unserer Gesellschaft, wir bejahen das und gehen da ganz offensiv rein und fordern die Inklusion und fördern sie auch selber. Die zweite Sache ist, was machen wir mit Sprache? Stichwort Journalisten. Der Punkt ist, wir haben hier nicht wenige Journalisten, die ins rechtsextreme Spektrum abgeglitten sind. Ich denke da an Matusek, ich denke an viele andere, die mir sehr wehtun, wo ich sage, was macht ihr mit eurer Sprache? Wenn ich in der Bildzeitung sehe zum Coronavirus, da wird nicht über Coronavirus gesprochen, sondern die gelbe Gefahr. Das ist ein rassistisches Wort. Das schürt sozusagen Ängste, die dann auch rassistisch konnotiert sind. Und die Frage ist, wenn ich die ganze Zeit die AfD auch adressiere und sage, ihr schürt das, muss ich mich auch fragen, wo schüre ich es und wo schürt auch jeder Politiker im Wahlkampf rassistische Ressentiments, um gewählt zu werden? Das ist doch schrecklich.
Und Ihre Aufgabe als Landeszentrale für politische Bildung, an dieser Stelle zu helfen, einzuwirken, wie sehen Sie die Weg? Was konkret können Sie da tun, um sozusagen in diesem Prozess?
Wir können als Zentrale für politische Bildung als wichtigstes Vertrauen aufbauen in uns. Das heißt, dass die Leute überhaupt auf unsere Seite gucken, uns als Institution zur Kenntnis nehmen und im besten Falle anrufen, mailen, posten und wir reagieren. Das heißt aber auch, dass wir rund um die Uhr reagieren müssen, weil ich das meinen Mitarbeitern nicht zumuten kann, habe ich eben mein Smartphone in der Tasche und reagiere auch am Wochenende, wofür ich natürlich nicht bezahlt werde. Das heißt, die Rahmenbedingungen von politischer Bildung, von Leuten, die sich qua Amt für diese Demokratie stark machen, haben sich verschärft. Und wir haben aber in den wesentlichen Punkten bei dieser Klientel, jetzt nicht bei mir, ich habe einen festen Vertrag, haben wir aber Zeitverträge, wir haben Projektverträge und so weiter und so fort. Die Frage ist, können wir uns das weiter so leisten oder müssen wir feste Strukturen, die abgesichert sind, die sozusagen verlässlich arbeiten können, müssen wir die schaffen?
Damit sich Initiativen, die immer wieder unter dieser Frage stehen, die ja immer wieder aufgetaucht ist in der Vergangenheit, diese Frage, steht ihr vielleicht zu weit links, nur weil ihr euch gegen Rassismus engagiert, dass es diese Argumentation, die da immer wieder da ist, nicht mehr geben muss?
Nein, die Argumentation sollte es auf jeden Fall nicht geben. Und wenn ich wirklich, egal an welchem Punkt, Probleme habe mit der Verfassungstreue einer Initiative, da kann ich mir das ja angucken. Aber diese Pauschalisierung, die bringt nichts, sondern ich muss ganz konkret die Sachen benennen und auch sagen, was zu tun ist.
Die Thüringen-Hymne von Reinhard Grebe, die ist nämlich schon einigermaßen alt. Und sie ist auch inhaltlich nicht mehr aktuell, denn Reinhard Grebe macht sich darin bissig lustig über ein Land, das nur für Wald und Klöße bekannt sei, wenn überhaupt. Denn es heißt da, es kennt ja keiner außerhalb von Thüringen. Aber Martina Weihrauch von der Landeszentrale für politische Bildung in Brandenburg, das kann man jetzt nach diesen Wochen nicht mehr behaupten.
Nein, das kann man nicht behaupten. Und ich muss auch sagen, ich kannte Thüringen auch vorher und liebe auch Thüringer Klöße und Sauerbraten und alles, was dazugehört.
Was dazu gehörte ja auch eine ganze Weile jetzt, war Bodo Ramelow. Und der will es natürlich auch weiterhin tun. Jetzt soll Thüringen doch noch stabile Verhältnisse bekommen. Ich sage stabil, weil ein sogenannter Stabilitätsmechanismus jetzt von der CDU und SPD, Linke, Grünen vereinbart wurde. Wie es damit stabil weitergehen soll, das können wir uns von Bodo Ramelow mal ganz kurz anhören.
Und wir haben deswegen verabredet, heute den Antrag auf den Weg zu bringen, dass am 4. März um 14 Uhr die Wahl des Ministerpräsidenten auf die Tagesordnung gesetzt wird. Das ist der Beginn der nächsten Plenarsitzung. Dann wird die rot-rot-grüne Landesregierung vereidigt, nimmt als Minderheitsregierung ihre Arbeit auf Und wir haben vereinbart, auf dieser Basis gemeinsam den Haushalt für das Jahr 2021 auf den Weg zu bringen. Und sobald der beschlossen ist, wird es gemeinschaftlich einen Antrag auf Auflösung des Parlaments geben. Und so ist es möglich, dass wir uns am 25.04.2021 auf die Landtagswahl in Thüringen vorbereiten wollen.
Viel komprimierte Information in 45 Sekunden. Aber Martina Weihrauch, was Bodo Ramelow hier nicht gesagt hat, ist das eigentlich Interessante. Das wird bewusst ausgeklammert, denn für diesen Plan, den er da beschrieben hat, muss ihn ein Teil der CDU ja wählen. Und das hat man irgendwie verabredet, wird das auch, aber das wird da irgendwie bewusst nicht gesagt.
Ja, das ist aber auch klug von ihm, muss ich sagen. Deswegen, weil ja die Bürgerinnen und Bürger in Thüringen, die brauchen jetzt einfach mal eine Handlungssicherheit ihrer Regierung. Denn das erwarten die auch von den gewählten Politikerinnen und Politikern. Dass sie jetzt die Situation, die sie ja eigentlich auch zur Lachnummer einer Republik gemacht hat, dass sie diese Situation beenden und sagen, wie es weitergeht. Ich kenne die Situation ja aus Brandenburg sehr gut, wo gerade auch in den 90er Jahren bestimmte Sachpolitik wurde gemeinsam gemacht. Das wurde dann als Brandenburger Weg verspottet. Aber ich denke, das ist einfach ein demokratischer Weg. Der ist wichtig, dass man sagt, hört zu, ihr Lieben. Wir sind hier sehr rechte CDU in Thüringen. So, wir haben hier eine Linke, die regiert, die lieben wir nicht. Das hat auch noch stärkere historische Gründe. Stichwort CDU in Thüringen zu DDR-Zeiten, Stichwort starke Opposition in Jena zu DDR-Zeiten. Also das ist auch sehr regional bestimmt. So, und nun haben wir aber diese Wahl, die so ausgegangen ist, wie sie ausgegangen ist. Und wir sehen an den ständigen Umfragen, dass die Leute in Bodo Ramelow einen Landesvater sehen, in Anführungsstrichen, der ein aufgeklärter Protestant ist, Gewerkschafter, und der ja eher eine sozialdemokratische Politik mit seinen Leuten macht.
Aber das hätte sozusagen mit ihm ja eben auch schon vor einigen Wochen so sein können. Und die Frage ist, Sie sagen, er muss es so machen, aber ist das von Seiten der CDU nicht ein Fehler, das nicht klarer zu benennen? Vielleicht auch, ganz ehrlich, also Stichwort politische Fehlerkultur, zu sagen, ja, das war Mist. Und in diesem Fall ist es jetzt auch mal okay, für diese Situation und dieses Land auf unser Wir und Links geht nicht zusammen Credo mal kurz zu verzichten. Das ruhig offen zu sagen, anstatt zu sagen, wir sagen es einfach nicht, wird schon keiner merken.
Ja, dafür brauchte man aber Souveränität. Und diese Souveränität hatte Moring ja wohl nicht. Denn er hatte ja diese Idee schon vorher. Er hat sich gegen Berlin nicht durchgesetzt, weil er ja eigentlich eine große Karriere vorhatte und dachte, ich will es mir mal mit Berlin nicht verscherzen. Jetzt hat er den Scherbenhaufen und ist zum Schluss ohne alles. Denn er wird sozusagen zukünftig keine Rolle mehr spielen in Thüringen.
Kann denn die CDU noch eine Rolle spielen, wenn dann im April im kommenden Jahr neu gewählt wird und im Prinzip doch allen klar ist, was da gelaufen ist?
Auf jeden Fall. Ich würde den CDU-Abgeordneten in Thüringen da ganz individuell Mut machen wollen und zu sagen, guckt euch an, wenn ihr für das Land steht, was sind jetzt für wichtige Entscheidungen zu fällen? Seid ihr konstruktiv? Das wird von den Leuten honoriert. Guckt nach vorne, habt ein Konzept, kommuniziert das nach außen. Und ich denke, das ist besser als jegliche ideologische Grundprämisse. Denn die stimmen ja alle nicht mehr. Das ist ja das Interessante an den jetzigen gesellschaftlichen Verhältnissen, dass sozusagen gewohnte Blöcke, dass die also schon seit Jahren in der Auflösung begriffen sind. Und ein guter Politiker, eine gute Politikerin benennt das und sagt, wir haben diese und diese Option und unter diesen jetzigen Verhältnissen analysieren wir die politische Lage so, dass diese Handlungsmaximen sozusagen zu tun sind. Aber das ist ja vor der ersten Wahl des Ministerpräsidenten nicht passiert, sondern jeder schielte nur, wie er irgendwie seinen Sitz behält bzw. Karriere macht. Und das ist jetzt angesagt, wenn ich souverän Politik machen will.
Aber souverän sagen Sie es ja nicht. Also die CDU jetzt.
Na, ich habe ja die CDU noch nicht interviewt. Ja. Also ich weiß nicht, ob Sie sie interviewt haben. Eigentlich müsste die CDU jetzt auch Positionen beziehen und sich äußern.
Denn bei allem, was bisher zu hören war, war es eher dieses Gefühl, was bleibt, naja, wir sagen, wir machen es stabil. Aber
ja, aber für Bodo Ramelow, also da ist jetzt nicht die Sache an Bodo Ramelow, das zu klären.
Nee, sondern an der CDU zum Beispiel zu sagen, wir haben einen Fehler gemacht.
Ja, das stimmt. Aber die Frage ist, gibt es noch irgendjemand, der das sagen kann für Thüringen? Wer ist jetzt dazu befugt? Denn die Fraktion ist ja ziemlich gespalten.
Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung. Politisch sehr viel einfachere Verhältnisse als in Thüringen. Schauen wir uns gleich an, besprechen wir gleich vor der Hamburger Bürgerschaftswahl. Morgen ist auch nur eine weitere Wahl in Hamburg, Bürgerschaftswahl. Und wenn wir eines gelernt haben, Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung ist hier, wenn wir eins gelernt haben bei den letzten Landtagswahlen, dann doch, es folgt auf die Wahl immer eine extrem komplizierte Regierungsbildung. Mehrheiten, wie es sie irgendwann mal gab, passen vorne und hinten nicht mehr zusammen. Jetzt haben wir gerade ja auch über Thüringen gesprochen. Ja, und dann morgen Hamburg, da gibt es sogar eine klare Mehrheit, davon ist auszugehen, für Rot-Grün. Was ist das für eine sonderbare Welt in Hamburg?
Ja, also ich finde das auch wahnsinnig spannend und deswegen liebe ich auch so den Föderalismus in der Bundesrepublik Deutschland, weil man wirklich so unterschiedliche Regionen hat. Und ich habe heute früh noch mal geguckt, Hamburg ist ja wirklich, scheint ja wirklich ein Paradies zu sein. 62% der Bevölkerung schauen zuversichtlich in die Zukunft. Die Mehrheit hat positive Einschätzung ihrer wirtschaftlichen Lage und so weiter. Also eigentlich alle Parameter funktionieren.
Liegt es am Seeklima oder liegt es an der Politik?
Ja, ich glaube, es liegt auch an einer wirklich gefestigten Zivilgesellschaft, die man sich in Regionen wie Brandenburg, wie Thüringen oder so nach einem Riesenumbruch eigentlich wünscht. Weil es ist gewachsen, ist auch ein großes Engagement, es ist auch viel Geld in der Stadt, darf man nicht unterschätzen. Und ja, es ist auch ein bürgerliches Selbstverständnis da. Und da kommen natürlich ein paar Störenfriede der AfD, sage ich jetzt mal, und kriegen 7%. Ja, also das sind jetzt vom Osten aus betrachtet paradiesische Zustände. Es ist auch interessant, wie die Landeszentrale für politische Bildung in Hamburg mit dem NDR, mit allen anderen Journalisten Hand in Hand gearbeitet haben, wie sie die Bürger informiert haben. Also was ich total spannend fand, dass der NDR, um jetzt mal auch die Journalisten zu loben, 733 Bürgerschaftskandidaten eingeladen hat, sich mit einem Profil, einem kleinen Clip vorzustellen. 500 haben mitgemacht, die können Sie da auch alle ansehen, von 15 Parteien. Das ist eine unheimliche logistische Leistung.
Sie klang jetzt aber bei Ihnen auch vor dem freundlichen Lob für die Kollegen Journalistinnen und Journalisten, klang es aber auch ein bisschen nach Geld macht irgendwie doch glücklich offensichtlich. Jetzt ist es ja aber schon so, auch Stichwort Geld, dass zum Beispiel die SPD in Hamburg ja auch verwickelt ist in so durchaus umstrittene Finanzgeschäfte. Da ging es um diese Cum-Ex-Geschäfte, also Aktiengeschäfte, die dem Land und in ganz Europa ja Regierungen viele Steuereinnahmen weggenommen haben. Das aber scheint dann irgendwie doch nur wenige zu interessieren.
Ja, und zwar deswegen glaube ich, und jetzt bin ich wieder bei der politischen Bildung, weil die meisten ja gar nicht erklären können, was Cum-Ex-Geschäfte sind. Das heißt, wenn ich wirklich jemand konkret was vorwerfe und jetzt zum Beispiel gegen Olaf Scholz und gegen den Kandidaten der SPD, Peter Tschentscher, was vorbringen will, müsste ich ja nun wirklich genau artikulieren, was das ist. Und das ist aber bei den Akteuren so, ich habe heute früh extra noch mal recherchiert, dass das nicht vorgedrungen ist zu den Bürgerinnen und Bürgern. Und daran sieht man, dass sie klare Botschaften, klare, verständliche auch Einwände benötigen, um sie nachvollziehen zu können. Und wenn es nicht nachvollzogen wird, dann rutscht es weg.
Ist das, ich meine, Sie haben gesagt, es ist für Sie so schön zu sehen, wie unterschiedlich das Land ist an diesem Beispiel. Aber ist das in so einem Land mit so unterschiedlichen Bundesländern dann vielleicht irgendwann auch ein Problem, wenn die politischen Verhältnisse so grundverschieden scheinen? Also wenn wir eben ein Hamburg haben, wo Sie sagen, aus ostdeutscher Sicht vielleicht paradiesische Zustände, haben Sie gesagt. Wenn die politischen Verhältnisse in diesem Land Deutschland so unterschiedlich sind, ist das irgendwann ein Problem?
Also ich finde, dass es kein Problem ist, sondern dass man sieht, wir haben unterschiedliche Regionen, wir haben unterschiedliche Probleme, wir haben unterschiedliche Zugänge zu Politik und es gibt Sachen, die auch mal gelingen. Also es ist ja auch mal was Schönes zu sehen. Da gibt es eine Stadt, da gelingt viel. Die haben auch Probleme, das ist gar nicht die Frage. Die Probleme sind aber wirklich auf hohem Niveau Probleme für meine Begriffe. Und ich finde, man kann sich ja auch an positiven Beispielen auch mal ein Beispiel nehmen und auch ermutigt werden, was in diesen Zeiten ja auch mal notwendig ist.
Sagt Martina Weihrauch. Auch der Künstlername, den sich Lorenzo Urciolo gewählt hat, Reale, hieß dieser Song. Während der lief, haben Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung und ich schon ein bisschen darüber gescherzt, dass sie gerade Hamburg so gelobt haben, dass man fast denken könnte, sie wechseln den Ort. Eigentlich ist der Ort ihres Wirkens nämlich Potsdam und über den wollen wir jetzt auch sprechen. Gestern waren Sie nämlich in Potsdam im Museum Barberini, um ein Monet-Bild zu sehen. Nicht irgendeins, sondern ein für ziemlich viel Geld ersteigertes. Und dieses viele Geld hatte der SAP-Gründer und finanzkräftige Potsdam-Mäzen, wenn man so will, Hasso Plattner. Wir wollen über dessen Rolle sprechen, aber vielleicht erzählen Sie uns erstmal, ja, was ist das für ein Bild und für eine Geschichte?
Also ich bin ja eigentlich ein Fan der Expressionisten, Ernst Ludwig Kirchner, Max Beckstein, Emil Molde, Brücke, Berlin und muss ehrlich sagen, dass ich über das Potsdam Museum vor ein paar Jahren und Karl Hagemeister, dem Impressionisten aus Werder an der Havel, eigentlich erst zu Monet gekommen bin. Und zwar habe ich begriffen, dass, was sozusagen die Impressionisten ausmacht, die intensive Arbeit mit Licht und Schatten, die intensive Arbeit der Natur, die sozusagen für ein Objekt immer wieder neue Lichtblicke schafft. Mhm. Und das ist gestern auch gelungen in der Ausstellung. Und da war ich nicht nur wegen des Heuhaufens oder der Heuhaufen von Monet. Der Monet-Ausstellung Orte in Potsdam im Barberini, weil es einfach eine Faszination ist, dass es Räume gibt, wo nur ein Blick aus ständig verschiedenen Blickwinkeln gezeichnet wird, was Monet geglückt ist, was man so nie sieht, nirgendwo auf der Welt. Sie sehen immer diesen und diesen und diesen Monet, aber Sie sehen jetzt nicht 8 verschiedene Blicke auf die gleiche Brücke zum Beispiel. Und das ist schon eine Faszination.
Und da hat eben Hasso Plattner seinen Anteil daran, indem er dieses Bild ersteigert hat. Und das hat er, auch das hat er gestern dann gesagt, nicht für sein Wohnzimmer gemacht. Das können wir mal kurz hören, wie er das gestern gesagt hat.
Also die Bilder kommen dann hierher, hängen dann nicht mehr bei mir im Wohnzimmer. Aber ich kriege gute Kopien. So aus 1,5 Metern kann man den Unterschied nicht sehen. Aber ich fasse dann an und dann weiß ich. Also es ist auch heute so, dass manche Bilder ausgeliehen sind. Und dann, ja, du bist wieder auf Reisen.
Was glauben Sie denn, warum macht er das? Was treibt ihn an, so intensiv Potsdam zu unterstützen?
Ja, ich glaube, es war auch ganz persönliche Beziehungen, die immer wichtig sind im Leben und auch in der Politik. Und da hat eben Manfred Stolpe und Matthias Platzek sind früh auf ihn zugekommen und haben ihn umworben, nach Potsdam zu kommen. Das erste war ja sein Hasso-Plattner-Institut an der Universität Potsdam, das wirklich einen unheimlichen Magnet darstellt in der Universitätslandschaft. Und dann ist es ja so, dass er dann auch überlegt hat, und das glaube ich schon, irgendwann ist die Erkenntnis, dass natürlich das Leben endlich ist und dass die Frage ist, was mache ich jetzt? Und dieses Angebot des Barberini, was sozusagen die verletzte Mitte Potsdams ja auch wieder heilen sollte, den Aufbau von Barberini, das machen zu können und das machen zu können ohne alle Einschränkungen, das hat ihn natürlich schon fasziniert.
Wenn man da nicht regelmäßig ist, ich hatte diesen Moment im letzten Jahr, als ich eben auch ins Museum Barberini gefahren bin und dann auf diesem Platz stand mit all diesen historischen schönen Fassaden und man den Eindruck hat, es ist direkt vor einem gerade noch mal jemand mit einem feuchten Tuch durchgelaufen und hat irgendwie alles poliert auf Hochglanz. Es ist alles so wunderschön und es wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch, das jetzt Hasso Plattner vorwerfen zu wollen, dass er sozusagen sich interessiert und engagiert oder dafür hat engagieren lassen, zu helfen. Ist das aber auch problematisch, wenn eben da reiche Mäzen zusammenkommen mit Politik und man dann doch irgendwie immer denkt, vielleicht ist ein Wille oder ein Wunsch dahinter?
Also ja, es ist immer problematisch und zwar deswegen problematisch, weil natürlich die ständig klammen staatlichen Kassen damit leben müssen, dass es einen Mäzen gibt, der Geld hat. Und dass man auch der Stadtgesellschaft und auch den Brandenburgern klar machen muss, auch ein Hasso Plattner steht nicht außerhalb des Gesetzes und kann machen, was er will. Aber wir sehen eben die Entscheidung, das Stadtschloss wieder so aufzubauen, was ich nicht wollte, wie es jetzt steht. Und die Leute sind eben begeistert. Die Brandenburger kommen mit ihren Gästen nach Potsdam und sind stolz darauf und zeigen ihnen das und sagen, das ist unser Landtag. Der ist innen ganz modern, aber außen sieht er aus wie ein Schloss. Und Gott sei Dank steht da dieses kleine Margrit-Kürzel auf Französisch. Das ist kein Schloss. Und da freut man sich einfach dran und sagt, schön, dass wir das geschaffen haben und dass wir auch was zum Zeigen haben, worauf wir stolz sind und was uns gut gefällt. Und ich muss jetzt hier auch ausdrücklich mal die Ortrud Westerhage, Heide, loben, die mit Jutta Götzmann zusammen eben, die eine ist verantwortlich fürs Barberini, die andere fürs Potsdam Museum, die es also auch schaffen, jetzt da nicht einen Krieg zu inszenieren, ein staatliches Museum, was 70 Meter vom Barberini entfernt ist, gegen ein privates Museum, sondern dass die versuchen, Synergien zu schaffen. Und im Potsdam Museum ist eben Karl Hagemeister und Monet ist im Barberini. Und das zieht eben die Leute an und es zieht auch die Leute aus der ganzen Welt an.
Martina Weihrauch von der Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung war hier heute. Ich danke Ihnen für den Besuch.
Ja, gerne.